ARD.
Ich bin unterwegs für euch und zwar in Luxemburg. Ich bin gerade über die Grenze gefahren und ich werde eine Vor-Ort-Folge aufzeichnen. Ich freue mich sehr. Normalerweise mache ich ja meine Vorstellung immer im Studio. Jetzt mache ich es mal aus dem Auto. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid bei Annelies Royale Welt, diesen Podcast zum ersten Mal hört, also ich bin Annelie Malun. Ich berichte über die royalen Themen, über royale Geschichten, über royale Historie. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren fürs Radio, Fernsehen und eben in meinem Podcast. Schön, dass ihr die Zeit mit mir verbringen möchtet und mit meinem Gesprächspartner. Jetzt geht's los.
Für euch vor Ort. Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
So, ich bin jetzt hier im Palais in Luxemburg, sitze in einem wunderschönen Raum mit hohen Decken, mit Gemälden, an einem langen Tisch. Und ich treffe mich hier mit einem absoluten Kenner des Hauses Luxemburg. Wie er mir schon verraten hat, er kennt das Palais vom Speicher bis zum Keller. Pierre Efen, Sie sind Ehrendirektor des Großherzoglichen Hausarchivs. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Efen, wie wird man das eigentlich? Bewirbt man sich da drauf, auf so einen Job? Also Sie sind jetzt Ehrendirektor, weil Sie ja schon länger dabei sind, wahrscheinlich schon mehr oder weniger im Ruhestand sind, aber Sie waren ja mal Direktor. Gab es da eine Ausschreibung?
Nein, es gab keine Ausschreibung und auch keine Bewerbung. Ich wurde einfach gefragt. Ah. Aber ich war bei der großherzigen Familie schon bekannt durch Veröffentlichungen und durch verschiedene andere Tätigkeiten, unter anderem auch wegen der Erneuerung der internen Hausrechts. Und ich wurde dann 2010 von seiner Königlichen Hoheit, dem Großherzog, gefragt, ob ich nicht die Leitung des Archivs übernehmen könnte. Und dann sagte ich natürlich, nachdem ich mich erkundigt hatte, ja. Und das habe ich dann sehr gerne 12 Jahre lang ausgeführt.
Aber so ein Archiv ist ja wahrscheinlich nicht klein, weil es gibt ja also eine ganz lange Geschichte, 800 Jahre Geschichte des Hauses. Das Archiv muss ja riesengroß sein.
Nein, das Hauptarchiv für die, wenn man die Geschichte zurückblickt, ist ja in Wiesbaden, das Herzogliche Nassauische Hausarchiv, im Hessischen Hauptstaatsarchiv untergebracht. Eigentum des Großherzogs von Luxemburg. Und da sind die mittelalterlichen Urkunden bis zum 19. Jahrhundert. Und unser Archiv in Luxemburg beginnt zwar mit einzelnen Urkunden schon im 16. Jahrhundert, beginnt aber hauptsächlich im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und beinhaltet die Hofverwaltung, die Vermögensverwaltung und auch die Tätigkeit des Großherzogs als Staatschef, Staatsbesuche, repräsentative Aufgaben und so weiter.
Und Sie haben es angesprochen, ein Teil ist auch in Wiesbaden, Nassau. Nur zur Erklärung, was hat Nassau mit Luxemburg zu tun?
Ja, der letzte nassauische Herzog Adolf, der 1866 von Preußen depositiert wurde, also seines Thrones enthoben wurde, dann aber reichlich abgefunden, sodass er seinen Hofstaat beibehalten konnte, mit ungefähr 140 Personen. Der wurde aufgrund der Erbfolge in Luxemburg, wo die männliche Erbfolge galt, 1890 Großherzog von Luxemburg. Er erbte damit König Großherzog Wilhelm III. Aus der Linie Oranien-Nassau.
Also es heißt auch, man war damals König der Niederlande und zugleich auch Großherzog von Luxemburg.
Ja, das war
damals so.
Das war von 1815 bis 1890 so, weil die Nassau-Oranier durch den Wiener Kongress Luxemburg als Ersatz für die deutschen Besitzungen erhalten hatte. Und die Erbfolge der deutschen Besitzung wurde auf Luxemburg übertragen. Und so kam Herzog Adolf zu Nassau als nächster männlicher Erbe 1890 zum Luxemburger Thron, weil Wilhelm III., König der Niederlande, keinen männlichen Erben mehr hatte.
Und dann ging es los und so wurde es dann, gab es den Großherzog von Luxemburg, der gleichzeitig aber immer noch im Namen hat.
Herzog zu Nassau.
Zu Nassau ist immer noch mit drin.
Durch die Heirat der Großherzogin Charlotte mit dem Prinzen Felix von Bourbon von Parma haben die als dritten Titel immer noch ein Prinz von Bourbon von Parma.
Also der heutige Titel, also wenn man Großherzog ist, welche Titel hat man dann?
Der vollständige Titel, wenn man die alten traditionellen Titel nimmt, ist Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Prinz von Bourbon von Parma, Pfalzgraf Bahrain, Graf zu Sayn, Königstein, Katzenelnbogen und Dietz, Burggraf zu Hammerstein, Herzog Malberg, Wiesbaden, Itzstein, Merenberg, Limburg und Eppstein.
Und diese ganzen Titel, die hat man dann immer als Regent und oder als Regentin?
Die werden offiziell nicht mehr geführt. Mhm. Das sind also historische Titel. Die Titel, die er als Großherzog führt, ist immer nur Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau. Weil in der Luxemburger Verfassung steht oder stand, dass der Thron vererbbar ist in der Familie Nassau. Deshalb wird der herzogliche Titel Nassau weitergeführt. Die Familienname ist ja auch Nassau.
Und wir steigen jetzt ein in die Geschichte. Wir haben jetzt schon ein bisschen was angerissen, schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Und wir sprechen heute über die Geschichte des Herzogtums bzw. der großherzoglichen Familie. Und wir sprechen über die ganzen Regenten und Regentinnen. Und es wird sehr spannend werden. Es gab einige und verschiedene Persönlichkeiten, über die wir sprechen werden. Und Sie haben auch einige Akten mitgebracht aus dem Archiv. Haben ein bisschen gegraben, oder?
Gegraben nicht, aber die Akten vom 16. Jahrhundert bis 1920 hatte ich alle erfasst und deshalb wusste ich, was wo liegt.
Ich möchte ja die Geschichte vom Großherzogtum erklären, warum wurde Luxemburg, wie Luxemburg ist. Also wir werden ganz tief einsteigen in die Geschichte. Ja. Ein Großherzog, das ist eine Mischung zwischen König und Herzog, richtig?
Ja, das ist ein Titel, den es seit 17. Jahrhundert gibt. Als die Großherzöge von Toskana, das war die Medici, Herrscher der Toskana wurden und dann hatten sie sich den Titel Gran Duca, also Großherzog, beigelegt. Und dann in napoleonischer Zeit wurden natürlich eine ganze Menge Großherzogtümer geschaffen für Reiche, die zu klein waren, um ein Königreich zu sein. Also es gab ja das Königreich Westfalen, das Königreich der Niederlande, also alles mit napoleonischen Familienangehörigen besetzt, das Königreich Italien. Und es gab ja zum Beispiel das Großherzogtum Berg, also das Bergische Land. Es gab noch das Großherzogtum Baden, wurde damals geschaffen. Sachsen-Weimar-Eisenach war ja auch dann ein Großherzogtum. Und die Nassauer, die in Wiesbaden und Biebrich residierten, die waren ja Fürsten. Und die wollten natürlich am liebsten auch Großherzöge werden, aber es hat dann doch die von der Landesgröße nicht so gelungen. Und dann wurden sie aber im Rheinbund Herzöge. Seitdem gibt es den Herzogtitel für die Nassauer.
Und ein Großherzog und ein Herzog steht auch über einem Fürst, richtig?
Ja, Großherzog ist dann, der war damals die Anrede Durchlaucht, herzogliche Durchlaucht. Um 1845 haben aber etliche Großherzöge, vor allem die Thüringer, gesagt, wir wollen den Titel Hoheit haben. Das ist ja schon so wie königliche Hoheit, aber ein bisschen tiefer. Der Großherzogtitel war immer mit dem Prädikat königliche Hoheit verbunden. Und der Titel Großherzogtum bedeutet ja immer, dass man im Deutschen Bund zur Königsbank gehörte. Also das war ja ein Fürstenbund und man gehörte zur Königsbank als Großherzog. Die Herzöge gehörten zur Mittelklasse gewissermaßen. Und das war für den Adel, der ja immer nach oben strebte, sich immer höhere Titel wünschte, natürlich erstrebenswert, Großherzog zu werden, anstatt nur Herzog, weil man dann zur Königsbank gehörte. Dann war die Anrede königliche Hoheit.
Aber es hätte auch anders kommen können, oder?
Es hätte auch anders kommen können. 1918, da gab es ja auch in Deutschland Revolution und die Monarchien wurden abgeschafft. War ja nicht nur das Kaisertum, sondern auch die Großherzogtümer, Herzogtümer, Fürstentümer. Die mussten ja alle abdanken. Aber Luxemburg hat es doch geschafft, dass die damalige Großherzogin Maria Adelheid nicht abdanken wollte und auch nicht musste. Aber die Lage war damals auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Erst ein Referendum, was dann veranstaltet wurde, hat dann festgestellt, dass über 80%
das war sehr deutlich, ne?
sich für die Monarchie ausgesprochen hatten. Und damit hat das Ausland gesehen, also da können wir nichts machen. Luxemburg können wir nicht annektieren. Belgien und Frankreich wollten ja Luxemburg annektieren. Und dann war die Sache natürlich für diese Länder gelaufen. Und dann ist es Großherzogtum geblieben.
Also wir waren jetzt gerade im Jahr 1918. Also Luxemburg ist bestehen geblieben. Ja, das Großherzogtum hatte Glück, sage ich jetzt mal. Aber wir springen noch mal ein bisschen zurück. Wann wurde denn Luxemburg überhaupt Großherzogtum? Also es hat mit den Niederlanden zu tun. Wie war das denn?
Ja, Luxemburg war ja bis zur napoleonischen Zeit ein Herzogtum, war ja viermal so groß wie heute, das Großherzogtum. Durch Napoleon hat es natürlich erobert und war dann, das gehörte dann zum Wälderdepartement, Département des Forêts. Und dann wurde der Rheinbund gegründet, aber die französische Grenze ging ja bis zum Rhein. Und erst im Wiener Kongress 1815 war Luxemburg eine Verhandlungsmasse wieder geworden. Und Wilhelm V. von Sohn Prinz von Oranien, der sich 1815 dann den niederländischen Königstitel erworben hat oder darauf hingestrebt hat, der wurde Großherzog von Luxemburg, weil er auf seine deutschen Besitzungen verzichtete. Das war Dillenburg, Siebenburg, Dietz, Hattermann und so weiter. Und dafür Luxemburg bekam als selbstständiges Großherzogtum.
Aber kein schlechter Deal, sage ich mal. Ne?
Ja, aber das Haus Nassau hat Wert darauf gelegt, dass die Erbfolge, die ja für die ottonischen Gebiete, also Siegen, Dillenburg und so weiter, seit 1783 festliegt, dass die auf Luxemburg übertragen wird, sodass die nassauische Erbfolge unverändert bleibt, sodass der niederländische König nicht einfach Luxemburg einverleiben konnte in sein Königreich, sondern hat immer den Titel noch geführt, also König der Niederlande, Prinz von Oranien, Großherzog von Luxemburg. Wilhelm I. von 1815 war also der erste Großherzog, musste aber dann abdanken und sein Sohn Wilhelm II. Wurde 1840 König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg. Er starb aber dann schon 1849, hat aber Luxemburg die erste Verfassung gegeben, 1848, das war also bedeutend. Deshalb hat er ja auf dem Wilhelmsplatz in Luxemburg, man sieht das ja vom Großherzogischen Palais aus geradeaus, auch ein Denkmal bekommen, weil er in Luxemburg sehr zugetan war.
Mhm. Meine Frage ist, wenn man König der Niederlande ist, aber auch Großherzog von Luxemburg, wie oft war man denn dann da oder war das nur so ein Anhängsel also, oder
Wilhelm I. war nie in Luxemburg.
Ja.
Also hier in der Stadt war er nie. Wilhelm II. War, glaube ich, 8 oder 10 Mal in Luxemburg. Und dann, er starb ja sehr früh und sein Thronfolger war Wilhelm III., der auch wieder weniger in Luxemburg war. Er war etwas behäbiger, hat mehr an die Luxemburg gedacht als Kaufmann. Was kann man aus Luxemburg herausziehen an Geldern und an Rohstoffen und so weiter. Aber er hatte ja auch genügend Kinder als Thronfolger. Aber der letzte Sohn, der starb dann 1890, sodass er dann nur noch die Tochter hatte, Wilhelmina, die ja später Königin der Niederlande wurde. Und nach dem Nassauischen Erbverein von 1783, der ja auch in der Luxemburger Verfassung damals stand als Erbfolge, war die männliche Erbfolge in Luxemburg vorgeschrieben, solange es Männer gab in der Familie. Mhm. Und das war der nächste männliche Agnat, sagt man, also Mitglied der Familie, war Herzog Adolf zu Nassau, der dann 1890 nochmal einen Thron besteigen konnte als Großherzog von Luxemburg, königliche Hoheit.
Und nochmal zum Verständnis, Nassau ist ja immer noch im Titel, um es nochmal so zu erklären. Ja, ja. Nassau ist immer noch mit drin. Wieso bleibt der mit im Titel?
In der Luxemburger Verfassung von 1868, aber auch in der heutigen, steht ja sinngemäß, der Luxemburger Thron ist erblich im Hause Nassau. Das niederländische Königshaus ist ja auch das Haus Nassau und Herzog Adolf war ja auch nassauischer Herzog. Wegen dieser Formulierung in der Verfassung, erblich im Hause Nassau, hat also Herzog Adolf und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger immer den zweiten Titel, also Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, beibehalten, um zu dokumentieren, wir sind ja die Nassauer, die den Thron erben. Weil Luxemburg ist ja kein Familienname in dem Sinn, sondern der Familienname ist ja Nassau.
Also das heißt immer Großherzog oder Großherzog von und Herzog zu immer, Nassau, immer zu. Warum ist da ein Unterschied von und zu?
Im Adel bedeutete zu, dass man immer noch im Besitz der Stammburg war. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Mhm. Die Burg Nassau gehört, soviel ich weiß, der Stadt Nassau. Die ist dann im 19. Jahrhundert verkauft worden. Aber man dokumentierte damit, man ist ja noch im Besitz der Stammburg. Deshalb gibt es ja auch manchmal den Titel von und zu. Und dann ist man noch im Besitz der Stammburg.
Und wir würden jetzt mal die verschiedenen Regentschaften durchgehen. Sie haben beispielsweise ein Testament mitgebracht von Großherzog Adolf.
Aber in seiner Eigenschaft als Herzog zu Nassau von 1875, da war er ja schon dispossediert, also hat er den nassauischen Thron verloren, weil Preußen Nassau annektiert hatte 1866. Aber er hatte ein sehr ausführliches, handschriftliches Testament verfasst.
Also es ist auf cremefarbenem Papier und eingefasst mit einem schwarzen Rahmen, wie man es manchmal so kennt von Traueranzeigen und gebunden. Und dort hat er genau seinen letzten Willen festgelegt. Und dieses Testament von 1875 von Adolf, er wurde 1890, wurde er ja Großherzog von Luxemburg. Was hat ihn denn so ausgezeichnet? Kann man sagen, er war der erste Großherzog von Luxemburg? Kann man das so sagen?
Er war der erste Großherzog einer eigenen Dynastie für Luxemburg. Weil die niederländischen Könige, für die war das eher eine Nebensächlichkeit in Luxemburg. Man weiß ja von König Großherzog Wilhelm III., der hat sich mal in der Woche freitags nachmittags mit Luxemburg beschäftigt. Aktenmäßig, das war es dann. Aber es gab natürlich unter Wilhelm III. Seinen Bruder Heinrich, also Hendrik auf Niederländisch, der hier Statthalter war, mehrere Jahre. Und dadurch hatten die Luxemburger doch ein Gefühl, ah, da ist ein Herrscher, der ab und zu mal hier auch wohnt. Und als Herzog Adolf nach Luxemburg kam, wurde er sehr herzlich empfangen, weil die Luxemburger gesagt, jetzt haben wir einen Großherzog gewissermaßen zum Anfassen.
Der ist da.
Der ist da, ja. Und er ist oft da,
ja.
Und er kümmert sich mehr um uns. Und er war ja sowieso ein sehr leutseliger Mensch. Er ist morgens früh, war er Frühaufsteher. Als Jäger musste er sowieso, er war ja großer Jäger. Er ist ja hier einfach auf den Wilhelmsplatz gegangen und hat die Marktfrauen begrüßt, hat sich unterhalten mit ihnen. Was habt ihr für Sorgen und dergleichen? Mhm. Also er war sehr offen zu den Menschen. Und das kam natürlich in Luxemburg sehr gut an. Da er kein Luxemburgisch konnte und Französisch ja die offizielle Sprache war, er konnte auch sehr gut Französisch, hat er natürlich alle offiziellen Dinge oder Ansprachen auf Französisch gehalten. Und das war auch in der Eliteklasse in Luxemburg, die ja alle sehr frankophon waren, kam das natürlich auch gut an, sodass er gleich sehr populär wurde in Luxemburg.
Und Adolf hatte ja einen männlichen Nachfolger, Erbprinz Guillaume. Und es war ja alles vorher protestantisch. Und irgendwann wurde es ja katholisch, ja. Ne? Weil Nassau ist ja protestantisch. Ja. Und Guillaume heiratete ja dann
Mariana von Braganza.
Eine Portugiesin.
Eine katholische Portugiesin.
Infantin.
Infantin von Portugal.
Genau, und katholisch. Und das war aber jetzt nicht so gewollt, sage ich jetzt mal. Weil die Kinder wurden...
Großherzog Adolf war strikt gegen die Heirat. Weil er wollte nicht, dass das Haus katholisch wird.
Aber wieso hat sich denn eigentlich der Großherzog nicht durchgesetzt?
Sein Sohn Guillaume ist hartnäckig geblieben. Die oder keine.
Aber man hätte doch sagen können, weil sie die Frau ist in den damaligen Zeiten, muss sie auch protestantisch werden. Wieso hat sich das Katholische denn durchgesetzt? Weil Guillaume das unterstützt hat oder wieso?
Also so wie das damals ein Katholik wäre nie protestantisch geworden. Sie hatten von vornherein vor, das erstgeborene Kind, und damals wusste man ja auch nicht, ist das ein Junge oder ein Mädchen, sollte katholisch getauft werden. Egal ob Junge oder Mädchen. Das war jetzt natürlich ein Mädchen, das war... Marie Adelheid, die wurde katholisch getauft. Und dann kamen aber noch 5 weitere Mädchen.
Alle katholisch.
Sodass das Haus ab 1893 katholisch allmählich wurde.
Und war Guillaume dann auch? Er blieb protestantisch, die Kinder wurden einfach nur katholisch.
Die Kinder wurden katholisch erzogen. Okay. Ja, von der Mutter natürlich.
Aber wie Sie schon gesagt haben, Adolf fand das nicht gut.
Er hat sich mit abgefunden und er hat auch sehr seine Enkelkinder gemocht. Es gibt ja Fotos, wo die kleine Marie Adelheid so zwischen seinen Knien steht. Er war natürlich auch stolz, dass es weitergeht in der Familie, auch wenn es in Anführungsstriche nur Mädchen waren. Ja.
Und katholisch.
Und katholisch, ja. Aber das Land war ja damals zu 98% katholisch. Es gab ja kaum Protestanten hier. Protestanten gab es nur bis 1867 durch die preußische Garnison. Und dadurch gab es eine protestantische Kirche in der Stadt. Da gibt es auch heute noch die Fürstenloge, also die für die Großherzöge vorbehaltene Sitze vorne rechts.
Und Guillaume starb ja dann.
Er starb im Februar 1912.
Und da war aber das Problem, man hatte zwar die Marie Adelaide, aber die war noch zu jung. Deswegen musste es dann noch die überlebende Ehefrau von ihm übernehmen.
Er war sehr krank, der hatte Schlaganfälle und weitere Krankheiten, sodass sehr früh schon seine Frau Marianne die Statthalterschaft übernehmen musste und dann noch im selben Jahr die Regentschaft. Diese dann bis zur Großjährigkeit ihrer ältesten Tochter hat sie die Regentschaft noch weitergeführt.
Und dann war es eine ganz junge Regentin, die Tochter von Guillaume, war 18. Dann kam dann auch der Erste Weltkrieg. Und welche Rolle hat sie denn gespielt im Ersten Weltkrieg?
Luxemburg wurde vom Deutschen Reich besetzt. Die Regierung war zwar weiterhin bestanden, das wurde nicht angerührt, aber Luxemburg war vom gesamten Westen abgeschnitten. Auch in der Versorgung mit Lebensmitteln nur noch aus Deutschland versorgt werden. Und das war nicht so einfach für Luxemburg, von den ganzen Verbindungen nach Frankreich und Belgien abgeschnitten zu sein. Aber das hat sie an sich dann doch ganz gut gemeistert. Sie hat sich sehr um soziale Dinge gekümmert, sehr, sehr viele Krankenhäuser besucht. Sie hat sogar im Hofmarschallamt ein Lazarett eingerichtet. Also sie hat sehr viel getan, um die Situation in Luxemburg auch abzumildern. Allerdings hatte sie vielleicht den Fehler, dass sie die Verfassung in Luxemburg zu wörtlich nahm. Die stammt ja von 1868, als die Niederländer noch Großherzöge waren und damals das monarchische Prinzip natürlich noch sehr stark war, dass der niederländische König als Großherzog natürlich alles praktisch bestimmte, allen Gesetzen zustimmen musste, Regierung einsetzte und so weiter. Aber die Praxis hat sich dann doch seit 1868 stark geändert. Großherzog Adolf hat nur das getan, was die Regierung ihm quasi zugesagt hatte und hat nicht darauf bestanden, sich streng nach dem Wortlaut an die Verfassung zu halten. Aber Marie Adelheid war schlecht instruiert. Sie war ja auch keine Anleitung durch ihren Vater, er war ja krank. Und hatte gedacht, ja, was in der Verfassung steht, stehe ihr auch zu. Und daran ist sie auch ein bisschen gescheitert, weil sie gegen die Willen der Mehrheit in der Abgeordnetenkammer dann auch Regierungen einsetzte. Und damit ist sie gescheitert.
Und sie hat ja dann auch abgedankt und ist dann ins Kloster gegangen.
Ja, sie an Kriegsende 1918 stand ja alles auf der Kippe. Frankreich und Belgien wollten der Luxemburg annektieren. Und sie ist aber dann auf dem Thron geblieben. Sie hat ausgehalten, um das zu verhindern auch letzten Endes. Weil die Alliierten hätten ja dann sie absetzen müssen. Mhm. Und das haben die ja auch nicht so ganz gewagt. Mithilfe des damaligen Staatsminister, also der Premierminister ist damals Staatsminister. Emil Reuter hat aber dann das doch so geschickt eingefädelt, dass sie erst im Januar 1919 abdanken brauchte und Großherzogin Charlotte dann
also die auf Schwester, den
Thron kam. Die Schwester,
ja. Genau.
Und die hat natürlich alles mitbekommen, welche Fehler Maria Adelaid gemacht hatte und hat natürlich dann versucht, das alles zu vermeiden.
Und Charlotte war ja die erste Generation, die auch in Luxemburg geheiratet haben. Vorher gab es ja nie Hochzeiten in Luxemburg.
Nein.
Wo haben die denn sonst geheiratet immer?
Großherzog Guillaume und Prinzessin Marianne von Braganza hatten in Österreich geheiratet.
Und warum dann ausgerechnet dort? Hat man sich das einfach so ausgesucht? Oder?
Ja, das war durch Verwandtschaftsverhältnisse.
So. Also man hat quasi so wie heute eine Hochzeitslocation gesucht, wo es am schönsten war.
Charlotte war ja schon länger bekannt mit Prinz Felix von Bourbon von Parma, konnte ihn aber erst heiraten, nachdem sie alles ein bisschen konsolidiert hatte, als sie dann schon Großherzogin war. Und die haben in Luxemburg geheiratet.
Ja. Und Charlotte war ja die erste, also sie gehörte mit ihren Schwestern zur ersten Generation.
Die luxemburgisch gelernt.
Ja, und auch die Kultur. Aber der Großherzog oder die Großherzogin und sie haben die Sprache nicht drauf, sage ich jetzt mal ganz salopp, und auch die Kultur, das ist doch eigentlich gar nicht gut angekommen, oder?
Die offizielle Sprache der Gebildeten war ja damals Französisch. Also sowohl Adolf als auch Guillaume sprachen ja Französisch, auch die offiziellen Reden, die sie mal halten mussten, aber Guillaume ist ja dann durch seine Krankheit in Luxemburg dann nicht mehr aufgetreten. Deshalb spielte das keine Rolle. Marianne konnte natürlich auch Französisch als Regentin. Und offizielle Sachen hat sie halt auf Französisch dann abgewickelt. Marie Adelaide sprach auch sehr gut Französisch, aber die offiziellen Reden waren auf Französisch. Aber zu Hause hat sie nur Deutsch gesprochen.
Okay.
Und das kam auf die Dauer doch nicht so gut an. Vor allem das Hofpersonal hat mit ihr Deutsch gesprochen, weil es ja alles, fast alles Deutsche war. Es gab zwar ein, zwei Flügeladjutanten Luxemburger, es gab auch kleinere, untere Bedienstete, die Luxemburger waren. Aber die höheren Hofchargen waren alles Deutsche.
Sie hatten nur von dem einen Regenten gesprochen, der immer auch noch mit den Marktfrauen gesprochen hat.
Das war der Großherzog Adolf.
Aber wie hat er denn mit denen gesprochen? Deutsch.
Ja. Deutsch hat ja jeder gesprochen in Luxemburg.
Und Herr Efen, in meinem Podcast mache ich immer eine Tea-Time. Und ich würde sagen, wir haben hier auf einem Silbertablett, kann man sagen, haben wir Tee serviert. Ich würde Ihnen jetzt die Tasse anreichen. Ich gehe jetzt mal zur Seite. Normalerweise mache ich im Studio den Wasserkocher an und es gibt dann royale Tassen. Wir haben jetzt das Service aus dem Palais. Auch nicht schlecht. Zur Stärkung. Und wir sagen auch immer kurz Cheers.
Cheers.
Ich habe auch immer was dabei. Meistens aus Großbritannien, Shortbread oder
Biscuits.
Hätte ich eigentlich mitbringen können. Ach, jetzt habe ich das. Ich hatte das vergessen. Vor lauter.
Es gibt auch in Luxemburg hervorragende Madeleines, aber auch die Macarons. Die sind exzellent, weil die Patissiers alle in Frankreich gelernt haben.
Ach, sehr gut.
Ja,
wir waren bei Charlotte und es so anders gemacht hat, ne, als ihre Schwester.
Erstens hat sie den Hofstaat luxemburgisiert. Das heißt, den Verwalter des Vermögens hat sie einen Luxemburger genommen. Hofmarschall hat sie einen Luxemburger genommen. Und den Oberkammerherrn, der gleichzeitig Hofmarschall war, hat sie diese Funktionen zusammengefügt, sodass dann die Spitze des Hofes mit Luxemburgern besetzt war.
Und in ihrer Regierungszeit fiel der Zweite Weltkrieg. Die Familie musste ja dann Luxemburg verlassen.
Ja, Luxemburg hatte 1939 noch die 100 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. 1939 hat man schon gespürt, dass da im Osten, also aus Deutschland, da Gefahren bestehen. Das Luxemburger Volk hat sich damals sehr stark schon um die Monarchie geschart, weil sie gespürt haben, die Monarchie ist für uns ein Garant der Unabhängigkeit. Und als dann tatsächlich die deutschen Truppen dann Luxemburg besetzten 1940 und man ja wusste, dass Marie Adelaide im Ersten Weltkrieg ja im Lande blieb, aber praktisch Gefangene der deutschen Zustände war, hat man gesagt, Regierung und großherzogliche Familie gehen ins Ausland, um im Ausland für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Weil mit einem deutschen Gauleiter, Simon, wäre das nämlich nicht möglich gewesen.
Aber haben das die Luxemburger...
Es war umstritten.
Ja, also dass sie einfach das Land verlassen
ja,
haben.
Ja, ne? Weil das war ja nicht bekannt, dass die Regierung und mit der Großherzogin und ihrer Familie dann ins Exil geht. Das war ja absolut unbekannt. Mhm. Noch nicht mal die Hofangestellten wussten das. Das war also streng geheim gehalten worden. Und man hatte ja erst gedacht, man geht nur über die französische Grenze und ist da in Sicherheit. Aber die Deutschen wollten ja direkt nach Frankreich vorstoßen und haben ja Luxemburg nur als Aufmarsch Gebiet genommen, aber Luxemburg dann gleich besetzt. Und deshalb mussten die dann einmal über die französische Grenze gleich weiter Richtung Paris.
Mhm. Und von London aus haben sie ja dann die Amtsgeschäfte sozusagen
geführt. Erstmal sind die von Frankreich natürlich, das war ja nicht so einfach, über Spanien, was ja Franco hat ja niemand durchgelassen. Seitdem er hatte schon ein Visum für Portugal, nach Portugal gegangen und von dort sind ja sehr viele Migranten auch dann nach Amerika oder nach Großbritannien dann auch weitergefahren per Schiff oder auch per Flugzeug. Mhm.
Was ich auch gelesen hatte, war, dass eine Schwester in Dachau war. Wieso ist das passiert?
Ja, war die Antonia. Ja. Die war hier mit dem Kronprinzen Ruprecht von Bayern verheiratet. Ja. Und das bayerische ehemalige Königshaus war natürlich anti-Nazi eingestellt. Und deshalb wurde die einfach dann verschleppt ins KZ. Und man wusste gar nicht nach Kriegsende, wo sie überhaupt war. Da wurde also erstmal ein Luxemburger Offizier hingeschickt nach Ostdeutschland. Da hat man alle KZs erstmal geguckt, wo ist sie überhaupt. Mhm. Ja, wurde sie gefunden.
Und sie hat sich davon nie erholt, ne?
Nein. Mhm. Mhm. War völlig abgemagert natürlich, ja. Bald auch gestorben, ja. Mhm.
Und vor Kriegsende, kurz davor, im April 1945, ist dann Charlotte wieder zurückgekehrt nach Luxemburg.
Ja, Luxemburg wurde ja schon im Herbst 1944 befreit durch die Amerikaner. Und Prinz Felix und kurz danach Erbgroßherzog Jean wurden ja von den amerikanischen Truppen auch nach Luxemburg gebracht, um eben der Bevölkerung zu zeigen, die Herrscherfamilie ist wieder da, die gehören quasi zu den Befreiern mit dazu. Und das war ein großer Jubel in der Bevölkerung, als schon der Prinz Felix allein erschien. Und nachmittags noch der Erbgroßherzog Jean, der wurde dann von der Bevölkerung auf den Schultern durch die Stadt getragen. Ja. Also die Begeisterung war sehr groß.
Und Jean ist ja der Älteste gewesen von Charlotte. Und da haben wir eine Geburtsurkunde, gell? Haben Sie mitgebracht, ne?
Ja, er ist ja geboren am 5. Januar 1921 in Schloss Berg in Luxemburg. Also die offizielle Residenz der Großherzöge. Und ich halte die Originalausfertigung der Geburtsurkunde in Händen, woraus hervorgeht, dass er folgende Vornamen hatte. Jean Benoît. Guillaume, Robert, Antoine, Louis, Marie, Adolphe, Marc Daviano. Das heißt, der zweite Vorname Benoît kommt natürlich daher, da der damalige Papst Benedikt XV. Pate von Jean wurde.
Wie bekommt man denn den Papst als Patenonkel?
Da muss man zum Hochadel gehören.
Ja, in der Tat.
Dann gibt es eine Anfrage, diplomatisch. Das ist ja auch eine Ehre, vor einem späteren regierenden Herrscher Pate zu sein.
Und da war es dann doch wohl gut, obwohl Adolf gar nicht wollte, dass die Familie katholisch wird. Jetzt hat sich's ausgezahlt, ne?
Jetzt hat sich ausgezahlt, sodass natürlich die Verbindung zu den Päpsten der Herrscherfamilie immer sehr eng war. Mhm. Das heißt, es wurde auch immer, wenn ein neuer Papst war, natürlich den neuen Papst um Audienz gebeten. Der letzte Papst, der in Luxemburg war, das war ja Papst Franziskus, noch vor seinem Tod, wobei natürlich als Begleitung auch der heutige Papst dabei war.
Ja, yeah, genau. Ja,
yeah. Das ist ja das Merkwürdige, der Leo. Man ist natürlich stolz, Zugang direkt zum Papst zu haben.
Und es gab ja dann auch ganz viele Glückwünsche, beziehungsweise es gab dann Listen, die ausgelegt worden sind. Da konnte man sich verewigen und sozusagen Glückwunsch ausdrücken zur Geburt von Jean.
Ja, das Volk ist natürlich dann in den Palais gekommen oder nach Berg oder auch in die Botschaften im Ausland und konnte dann durch ihren Namen ihren Glückwunsch ausdrücken. Alle aufgehoben. aufgehoben worden.
Herr Efen, Sie waren schon so oft im Archiv und haben da wirklich Tage zugebracht. Würden Sie mir da mal einen Einblick gewähren?
Sehr gerne. Wir können einen Stock tiefer gehen. Das Archiv ist hier im Großherzoglichen Palais in den Kellerräumen untergebracht.
Also wir gehen mal runter.
Ja, wir gehen mal runter.
Also wir sind jetzt im Keller.
Mit einem Sicherheitsschlüssel. Das Archiv ist ganz modern.
Aber ganz
eingerichtet
modern.
Eingerichtet worden in letzter Zeit mit Rollregalen. Die kann man zur Seite rollen, sodass man dazwischen an die Akten herankommt.
Und das ist dann aufgeteilt, zum Beispiel hier Fett familial. Was für
Familienfeste, ja. Oder zum Beispiel hier, das war der Teil, den ich die Ehre hatte zu bearbeiten. Das ist alles nur nach Nummern. Das ist also hier in den Kartons. Man sieht von außen nur die Nummern.
Mhm. Ja. Sehr modern.
Und dann hat man natürlich auch die Excel-Datei, wo man dann die Suchfunktion hat.
Wofür stehen diese Abkürzungen?
AMGDL heißt Archive de la Maison Grand Ducale de Luxembourg. Also die Abkürzung für das Großherzogliche Hausarchiv. Und das ist die laufende Nummer der Akte.
Und dann gucken Sie in den Computer und sagen, ich bräuchte...
Die Akte Nummer 574 und da kann man die heraussuchen. Mhm. Ja.
Und jetzt gerade noch mal bei diesen Fett-Familien, also bei den Familienfesten, das heißt also dahinter verbergen sich Hochzeiten, Geburten, Taufen.
Jubiläen in der Familie. Dann Bienfaisance, das ist zum Beispiel hier Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Vereine. Dann, was haben wir, Marischalat, also Hofmarschallamt, das sind Akten des Hofmarschalls, also die Verwaltungsbehörde gewissermaßen. Dann haben wir hier Courrier, das ist also Post. Posteingang, Ausgang,
Briefe. Also das heißt, wenn auch royale Fans dann schreiben, das kommt dann auch dahin?
Das kommt auch irgendwann mal.
Das wird auch archiviert?
Ja, ja, natürlich. Jeder Brief wird archiviert. Und das seit 1890.
Also ist aber viel, ne, Kurier? Ja, also, okay. Wie viele Briefe sind das ungefähr?
Das kann man jetzt schlecht schätzen. Es sind ja nicht einzeln erfasst, sondern nur immer aktenweise. Aber es gibt ja mehrere 10.000 Akten hier überhaupt. Und... Also es geht hier noch weiter.
Ach so, ah ja, ja. Ah, es geht um die Ecke.
Hier.
Aha.
Hier haben wir noch auch Regale, wie man sieht. Mhm. Ich muss das Licht machen. Die zum Teil auch schon erfasst sind, zum Teil noch nicht. Das hier ist zum Beispiel Board of Economic Development. Mission économique autre visite, also praktisch der jetzige Erbgroßherzog Guillaume, weil er ist ja Ehrenpräsident des Board of Economic Development, also des Wirtschaftsrates, der Auslandsreisen macht, um ausländische Firmen und Luxemburger Firmen zusammenzubringen.
Ah, Fett National und was verbirgt sich hinter...
Note. Ja. Also eine Note ist immer ein Schriftstück, was verfasst wird für den Großherzog, um eine Stellungnahme zu irgendeinem Vorgang oder ein Gutachten oder dergleichen. Ja.
Und die Ordner haben dann auch eine Krone und die Jahreszahl.
Ja, die Jahreszahl, ja. 1994, Großherzog Jean, das sind alles Aktenvermerke und Notizen, die für den Großherzog damals angefertigt wurden.
Aha, ja. Und was ist das als Beispiel jetzt? Stück Kamera.
Paris. Ja, das ist...
Achso, dann sind auch so Tagesordnungen drin, ne? Von Zeremonien.
Und Zeremonie, der Gedenkzeremonie für die Befreiung zum Beispiel hier. Mhm. 9. September 1994.
Ja.
Also praktisch auch Hinweise bei Reisen oder bei Staatsbesuchen, wie die ablaufen und so weiter, mit Skizzen oder gleich.
Und ist es denn auch so solche Vermerke, dass man weiß, wer einem gegenübersteht?
Also bei Audienzen zum Beispiel, wenn eine unbekannte Persönlichkeit ist, also ich meine, wenn ein Luxemburger kommt, den kennt der Großherzog, aber eine unbekannte Persönlichkeit hat eine Audienz oder bei einem Botschafter Akkreditierung, da gibt es immer eine Note für den Großherzog mit dem Lebenslauf oder mit sonstigen wichtigen Informationen, dass er sich vorher informieren kann, sodass er auch ein Gespräch führen kann und nicht den erstmal ausfragen muss, sondern er ist schon informiert und kann sich mit der Persönlichkeit direkt unterhalten.
Das ist manchmal ganz gut und hilfreich vor allen Dingen. Ne?
Bedarf auch des Personals, die das alles vorbereiten. Ja.
Recherche.
Recherchen, ja.
Mhm. Würde ich, glaube ich, auch gern machen.
Ja. Zuarbeiten für den Staatschef. Ja,
warum nicht?
Archiv ist immer spannend. Man findet hier so viele Dinge, wie das früher abgelaufen ist und was man sich da für Mühe gegeben hat, die Sachen vorzubereiten, dass ein Besuch richtig abläuft und ohne Probleme und ohne Improvisation. Ja. Aber gerade bei Staatsbesuchen, das ist ja minutenlang getakt, ja. Ist auch anstrengend. Ja. Das hatte der Großherzog Jean mir mal gesagt, das war 1992, Staatsbesuche wären sehr anstrengend. Weil das alles so getaktet ist, man hat keine Freiheit.
Das stimmt, nicht mal durchatmen, ja, ne? Nicht, und, ja. Nix. Aha. Ja. Und dann abends noch Staatsbankett und so.
Sein, immer höflich sein und nicht keine Müdigkeit zeigen und so weiter.
Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Fotografen dabei sind und noch also ja, Fotos gemacht werden, dann muss man ja auch noch
fotografieren und irgendwelche Schnappschüsse, die dann nicht gut ausfallen und dann noch verbreitet werden. Das ist also nicht angenehm.
Und gibt es auch ein Fotoarchiv?
Das hier? Gibt es auch, aber das ist Schlossberg. Da sind was weiß ich, 100.000 Fotos.
Und da gibt es jemand anders, also ein anderer Archivar, der
extra,
das...
Extra Beauftragten, der für das Fotoarchiv zuständig ist. Weil die müssen ja nach und nach alle digitalisiert werden. Ist auch eine große Arbeit. Ja.
Aber das hier müsste doch auch irgendwann digitalisiert werden, alles, oder?
Ja, das ist zu viel Arbeit.
Weiß man schon, was digitalisiert wird? Oder ist schon einiges digitalisiert worden?
An sich noch nichts, nein. Mhm. Aber dadurch, dass das Archiv ja keine Leitung hatte bis 2010.
Bis Sie kamen?
Ja. Mhm. Vorher gab es so vorübergehend mal Leute, die sich darum gekümmert hatten, aber keine dauernde Aufgabe hatten damit. War es zuerst mal wichtig, ihr Bestand zu erfassen. Man muss ja erst mal was finden. Und dann kann man ans Digitalisieren denken.
Aber ist es hier denn auch feuersicher? Also,
das ist feuersicher,
okay.
Ja.
Dass nichts passiert. Ja. Aber wenn es hier mal brennen sollte, Sprinkleranlagen, das ist ja für die ganzen Unterlagen wäre das ja nicht gut, um es mal nett auszudrücken.
Ja, aber das Haus wird ja Tag und Nacht bewacht. Mhm. Es ist ja immer Polizei daher.
Ja, es kann ja mal ein technischer Fehler sein. Es kann ja mal irgendwie Kurzschluss sein oder so. Es muss ja nicht mal irgendwie von außen kommen, sondern es ist schon,
das Strom ist alles sehr sicher und alles neu verlegt, auch in letzter Zeit. Okay. Also da kann nach menschlichem Ermessen nichts passieren.
Sehr gut. Okay, das beruhigt Sie auch, ne?
Das beruhigt mich auch, ja.
Und was war das Schriftstück, was Sie am meisten beeindruckt hat oder wo Sie auch total glücklich drüber waren, es zu sehen, zu lesen und es irgendwie zu archivieren? Gibt es da was, wo Sie sagen, wow?
Nichts Spezielles,
ja. Nein.
Nein, es gibt, also es war jetzt keine grundsätzliche Entdeckung, aber es sind sehr, sehr viele interessante Urkunden hier, das kann man schon sagen, ja. Aber es ist nicht so eine, dass jetzt eine große Sache ist, wie zum Beispiel, ich war ja mal im königlichen Hausarchiv in Den Haag, die haben natürlich den Nassauischen Brudervertrag von 1255, also wo die Ottonen und die Walramer sich getrennt hatten, haben die im Original. Das ist was Besonderes, also da war ich ehrfürchtig, ja.
Aber hier gibt es nicht so eine Lieblingsurkunde.
Nein, nicht unbedingt. Ja. Aber es ist eine schöne kalligraphische Urkunde, wie zum Beispiel der Ehevertrag.
Von Guillaume und der portugiesischen Prinzessin. Ne?
Ja, das ist schön, eine schöne kalligraphische Urkunde. Und sowas schaut man sich gerne an.
Ja, heute ist es dann eher so ein Computerausdruck. Wieso hat man es nicht beibehalten, dass man sagt, dass man gerade so, ich sag mal, Heiratsurkunden, Geburtsurkunden einfach, die einfach so schön behält?
Ist nicht geworden und es fehlt auch an Personal, die das machen. Da musste ja ein Zeichner rangesetzt werden und er hat ein paar Tage dran gesessen, um das alles schön zu zeichnen und zu malen und so weiter. Das ist viel Aufwand. Mhm. Und den Aufwand macht man sich heute nicht mehr.
Ja, dann guckt man eher, hat man noch irgendwo einen Vordruck.
Man ist schnelllebiger geworden, ja.
Also es ist schöner dann auch mal so in so eine Welt abzutauchen.
Ne? Urkunden schön mit Siegeln und so weiter und auf Pergament vielleicht noch, ist halt was anderes, ja.
Aber es kommt doch trotzdem ein Siegel drauf, selbst wenn es mit dem Computer geschrieben wird, logischerweise.
Ja, es kommt auch bei den heutigen Urkunden ein Papiersiegel drauf. Das ist das sogenannte Kabinettsiegel.
Wie muss man sich so ein Kabinettsiegel vorstellen?
Das ist das große Wappen und dann mit einer Oblate wird das befestigt. Und das hat so ein rundes Papier mit so einem gebördelten Rand hat es.
Aha, aha, aha.
Das sind auch die älteren Akten, die ja noch nicht... Normalerweise werden die alle in Kartons verpackt.
Mhm.
Weil das ist viel zu viel Metall da drin.
Was heißt das? Also das ist jetzt hier von Grand Duchesse Charlotte mit Prinz Charles.
Mariage Prinz Charles.
Genau, und was ist dann da drin?
Mariage Organisation. Die Presse von der Hochzeit und von der Verlobung, dann die Glückwünsche und Antworten und dann, was per Telegramm beantwortet wurde. Ein buntes Sammelsurium an Schriftstücken und Urkunden und alle möglichen Schreiben hier noch, zum Beispiel der Staatsratspräsident, dann hier die ganzen Telegramme, die eingegangen sind, hier auch aus dem Ausland.
Das ist da alles drin. Ich glaube, ich würde mich hier drin auch verlieren, ja, sage ich Ihnen.
Ja, das ist spannend.
Also es ist eigentlich auch ein toller Job. Man vergräbt sich zwar im Archiv, ist irgendwie weg von vom Tageslicht.
Man taucht in die Vergangenheit unter. Ja. Und das ist spannend. Mhm. Ja.
Ja, sehr. Ja, schön. Wir gehen wieder hoch.
Ja, nichts vergessen.
Verlaufen kann man sich ja hier nicht, ne?
Nee.
So, wir sind jetzt wieder da. Wir waren jetzt ein bisschen im Archiv unten und wir machen jetzt weiter mit der Familiengeschichte, weil wir sind noch lange nicht am Ende, ne?
Ja, machen wir weiter, gerne. Ja.
Und Jean, er ist ja in die Irish Guards eingetreten, die man ja kennt vom Buckingham Palace, ne? Ja. Die Leibgarde, König Charles jetzt, und die mit der Bärenfellmütze. Und da gibt es irgendwie die nette Geschichte, die hatte ich gelesen. Er hatte auch mal einen Dienst vom Buckingham Palace und da sei seine Mutter gekommen, zusammen mit der Schwester, aber er durfte sich ja natürlich nicht regen, wie es natürlich so ist, ne? Und hat gesehen, wie Mutter und Schwester vorbei fahren. Ne?
Das habe ich auch gelesen, aber es scheint zu stimmen.
Aber interessant, das weiß man ja eigentlich nicht so. Ne?
Und, ja, er war ja in Sandhurst, hat er die Ausbildung gemacht.
Und Henri, aber Sie haben mir gesagt, das heißt nicht Henri, es heißt Henri.
In Luxemburg sagt man Henri, ja.
Gut, auch wieder was dazugelernt. Also Henri und Guillaume haben ihre Ausbildung gemacht und Jean war der Erste, der dann auch in Sandhurst war.
Ja, das stimmt. Er hatte dann die Offiziersausbildung und ist dann als Freiwilliger in die britische Armee eingetreten und war auch einer der in den ersten Tagen des D-Days, also bei der Landung in Normandie, in den ersten Tagen schon dabei.
Mit dabei.
Er hat nicht nur so eine Statistenrolle da gespielt, sondern aktiv auch mit seinen Soldatenkameraden mitgekämpft.
Und das ist auch gut angekommen bei den Luxemburgern, oder? Wie wurde denn gesehen?
Nein, das wurde sehr positiv gesehen. Mhm. Luxemburg hatte ja auch nur eine unbedeutende Freiwilligenarmee, die das Land hätte gar nicht verteidigen können. Erst nach dem Krieg hat Luxemburg ja eine eigene Armee aufgebaut. Es ist ja schon sehr früh Mitglied der NATO geworden, 1945, und hat Prinz Felix eine Rolle gespielt als Inspekteur der Luxemburger Armee und Großherzog Jean später natürlich auch.
Also war Felix, also der Vater von Jean, war das so sein Vorbild, was das betraf?
Vermutlich, ja, ganz sicher, ja, weil er war ja ein erfahrener Offizier, noch aus dem Ersten Weltkrieg, und er war ja dann auch in die britische Armee eingetreten, der Vater, hat natürlich als älterer Herr nicht mehr so diese Kampf, brauchte keinen Kampfanzug mehr tragen, aber hat also als Verbindungsoffizier hat er auch eine wichtige Rolle gespielt.
Und Sie haben ja Jean kennengelernt. Was war er für ein Mensch?
Ein sehr liebenswürdiger Mensch. Also Großherzog Jean ist wie viele von der großherzogischen Familie eigentlich im Prinzip auch ein schüchterner Mensch gewesen. Aber er wusste schon, was er geleistet hatte in seinem Leben. Ich meine, schon im Exil sich für die Unabhängigkeit des Landes einzusetzen als aktiver Kämpfer. Das wurde natürlich in Luxemburg hoch angerechnet und das war auch gar kein Problem, dass er in die britische Armee eingetreten ist, weil die britische Armee war ja dann letztendlich für Luxemburg auch ein Vorbild. Die ersten Uniformen waren nach dem Schnittmuster der britischen Armee. Also der britischer Einfluss war von Anfang an sehr groß.
Jean hat ja geheiratet, Prinzessin Josephine Charlotte von Belgien, und er ja dann auch ernannt wurde, weil in Luxemburg gibt es ja dieser Lieutenant-Repräsentant. Wieso wurde das dann eingeführt, dass man sozusagen, bevor die Abdankung an sich kommt, man erklärt wird zum Statthalter und man übernimmt dann auch schon mal Geschäfte? Oder ist es der Übergang, ist es so wie so eine Ausbildungszeit, um dann so rangeführt zu werden, so eine Übergangszeit? Wofür ist das da,
in also diese Funktion? In der Luxemburger Verfassung war es ja von 1848 schon vorgesehen, weil der niederländische König sich ja auch in Luxemburg vertreten lassen konnte. Und das ist ja auch so gewesen mit dem Prinz Heinrich der Niederlande, der ja hier auch Statthalter war. Dann hat sich das so ergeben, Großherzog Adolf war ja dann auch relativ betagt und hatte auch seinen ältesten Sohn Guillaume als Statthalter eingesetzt. Und dann war ja die Statthalterschaft seiner Schwiegertochter für Guillaume, also Marianne von Braganza, war ja dann auch Statthalterin für ihren Ehemann. Unter Marie Adelaide gab es natürlich keine Statthalterschaft, aber Charlotte war ja 45 Jahre auf dem Thron und hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, das wäre doch ganz gut, wenn ich 3 Jahre vorher auch einen Statthalter ernenne, meinem Sohn, da kann er schon mal
gucken, wie es ist.
Das gucken tut das Kind seit der Kindheit ja schon, aber dann ist er schon mal aktiv im Geschäft eines Staatsoberhauptes, muss Botschafter empfangen, muss repräsentieren, muss auch schon die Gesetze unterschreiben. Dadurch hat er eine Probephase gewissermaßen, die natürlich auch zur Ausbildung eines Staatschefs auch gehört.
Und Jean wurde dann Großherzog. Was hat denn seine Regentschaft so ausgemacht? Ist er in die Fußstapfen seiner Mutter getreten?
Und die Fußstapfen seiner Mutter waren sehr groß natürlich. Die war ja, muss man sagen, die hundertprozentig anerkannte Großherzogin in Luxemburg. Und er musste natürlich auch seinen eigenen Weg finden.
Oh, das ist immer schwer, ne?
Ja, das ist schwer. Aber er hat das dann sehr, sehr gut gemacht. Er hat keinen Fehler gemacht in seiner Regentschaft von 1964 bis 2000.
Also er war ja 36 Jahre war auch eine lange Zeit.
War eine relativ lange Zeit, ja. Er hatte sehr viel die Allure eines englischen Offiziers. Mhm. Das heißt immer ganz korrekt. Mhm. Er konnte auch gebieterisch sein, intern doch ein gewisses Auftreten. Eine natürliche Autorität, würde ich sagen.
Und er war ein Pfadfinder mit Herz,
und
Seele.
Ja.
Ne?
Chef-Scout, ja. Und er war ja auch dann Oberst der Irish Guard, Ehrenoberst, durfte bei Trooping the Colors immer direkt hinter der Queen reiten.
Und das weiß man ja auch nicht so.
Ja.
Also er ist mal so, sag ich mal, unter dem Radar geritten.
Ja, ja. Weil er persönlich auch bescheiden war.
Also er wollte auch gar nicht, dass es an die große Glocke gehängt wird.
Nicht,
ne? Und so, ihm war es einfach persönlich nur wichtig.
Er war schon bewusst, dass es eine besondere Ehre ist, aber hat das nicht so nach außen gehängt.
Interessant. Weil Sie es gerade ansprechen, sowas wie Trooping the Color, so angelehnt, sowas gibt es in Luxemburg gar nicht, ne? Dass das Militär irgendwie auftritt oder dass man sich so zeigt und so repräsentiert und zeigt, was man hat. Das ist eher so ein bisschen bescheidener, oder?
Ja, der Nationalfeiertag ist ja der offizielle Geburtstag des Großherzogs. Das heißt,
des jeweiligen.
Also immer der eigentliche Geburtstag. Der 23. Januar war es bei Großherzogin Charlotte. Aber im Winter einen Nationalfeiertag abzuhalten, ist natürlich ein bisschen schlecht. Vor allem waren damals Botschafter und Gesandten meistens auch in Brüssel wohnhaft und in Luxemburg akkreditiert. Und die mussten dann, ohne dass es damals Autobahnen gab, durch die verschneiten Ardennen nach Luxemburg fahren. Da ist einer mal verunglückt. Und dann hatten wir das einfach 5 Monate in den Juli geschoben.
Ja, das ist
der 23.
Ja,
Juni.
Das ist ja wie in Großbritannien mit Trooping the Colour, ne?
Ja. Und der ist dann beibehalten worden, auch von Großherzog Jean und von Großherzog Henri, weil sich das bewährt hat, im Sommer zu feiern. Weil Großherzog Jean wäre der 5. Januar gewesen, das wäre genauso schlimm. Großherzog Henri am 16. April, das wäre
noch... Kann noch gut
das
sein.
Das war noch gut, war.
Ja.
Aber jetzt bei Großherzog Guillaume, der zukünftige 11. November, das ist wieder ganz.
Also lässt man es dann,
Man lässt beim 23. Juli, ist dann der offizielle Geburtstag des Großherzogs.
Ach, das ist doch gut. Jean nach 36 Jahren hat abgedankt, hat aber schon vorher es abgegeben an seinen Sohn Henri.
7. Oktober 2000.
Henri hat jetzt nochmal sein 25. Thronjubiläum gefeiert, ne?
Ja,
bevor
es
jetzt abdankt.
Formell ja erst am 7. Oktober gewesen, also praktisch 4 Tage vor seiner Abdankung. Und deshalb hat man das jetzt beim so gemacht, dass man den letzten Nationalfeiertag, 23. Juni, auch als Silberjubiläum der Thronbesteigung auch mitgefeiert hat.
Und Großherzog Henri hat ja eine Bürgerliche geheiratet. Das ist möglich in Luxemburg als Thronfolger.
Ja, es bedarf ja für die Hochzeit des Thronfolgers immer die Zustimmung des Hauschefs. Das heißt, ob das jetzt eine Bürgerliche, in dem Fall Ehefrau ist, oder wie im Fall von Prinzessin Stephanie, eine Gräfin, es spielt keine Rolle. Wenn der Hauschef zustimmt, erhält sie automatisch auch den Adelstitel. Also dann ist sie im Adel aufgenommen und dann gibt es keine Diskussion mehr.
Und Henri, wie haben Sie ihn jetzt so erlebt in seinen 25 Jahren?
Henri, genau wie seine Frau, Großherzogin Maria Theresa, beide sehr liebenswürdig. Im persönlichen kleinen Gespräch sind beide ganz liebenswürdige Menschen. Er ist natürlich mehr der ruhige, bedachte Charakter und sie ist mehr temperamentvoll. Und das ergänzt sich aber irgendwie gut. Ich sehe es ja auch bei ihrem ältesten Sohn Guillaume, der beide Charaktere vereint. Er ist ja auch mehr spontan, mehr wie die Mutter. Aha, okay. Also er hat die guten Eigenschaften der Mutter auch mitbekommen.
Ja, sehr gut. Ja, so soll es ja auch sein, ne? Ja, und gerade auch jetzt Guillaume, also es wird eine neue Generation kommt jetzt und es wird ja auch nochmal spannend werden, weil vielleicht auch Guillaume auch vielleicht Dinge anders machen wird wie sein Vater, aber er ist auch sehr den Pfadfindern verbunden.
Ja,
ne?
Er ist ja auch also, Chef-Scout, ja, so wie sein Großvater.
Bijon.
Ja.
Und geschichtlich sehr interessiert. Also er hat auch diese Erinnerungskultur, ist ihm sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, auch in der Generation. Ne? Also normalerweise würde man sagen, diese Generation verliert das immer mehr, aber ihm ist es dennoch sehr wichtig. Also muss man schon sagen, dass auch sein Großvater ihn sehr geprägt hat. Also haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht.
Jean war auch sehr geschichtsbewusst. Ich meine, eine Familie, die 800 Jahre auf dem Thron sitzt, das muss man erstmal nachmachen. Die haben schon eine riesige Familiengeschichte als Herrscher. Nur eine kleine Anekdote vielleicht, als ich 1998, also rechtzeitig davor, Großherzog Jean daran erinnert habe, dass der 700. Todestag des Königs Adolf von Nassau war, der 1298 bei Göllheim gefallen ist, hatte er mich beauftragt, dort einen Kranz niederzulegen. Das heißt, ihm war gleich bewusst, dass das ein wichtiges Datum auch für seine Geschichte ist. Letztendlich ist ja der höchste Hoforden nach dem Goldenen Löwen des Hauses Nassau der Zivil- und Militärverdienstorden Adolfs von Nassau, nach dem König Adolf benannt. Wird ja heute noch verliehen. Aber Großherzog Henri ist genauso geschichtsbewusst. Also das, er war ja genauso wie sein Vater auch öfters in Weilburg, wo die Familie ursprünglich herstammte.
Und wo dieses Fürstengrab ja auch ist, ne?
In Weilburg ist es in der Schlosskirche die Begräbnisstätte, also in der Krypta, der evangelischen Mitglieder des Hauses Nassau. Das heißt, dort liegt auch Großherzog Adolf, dort liegt auch Großherzog Guillaume, sein Sohn, und auch die Großherzogin Adelheid Marie, Ehefrau von Adolf. Die katholischen Nachfolger sind aber in der Krypta der Kathedrale hier in Luxemburg.
Und was glauben Sie denn so, wie wird das denn so werden mit dem neuen Großherzog Guillaume und mit seiner Ehefrau Stephanie Jussus, ihre Einschätzung?
Das ist ein sehr harmonisches Ehepaar. Also sie wird im Hintergrund sicher eine gute, bedachte Rolle spielen. Bei den beiden ist der Charakter wieder etwas umgekehrt als bei Henri und Maria Theresa, weil sie ist mehr die Bedächtigere und Überlegtere und er ist mehr der Spontane, aber er ist auch sehr polyglott, er spricht hervorragend mehrere Sprachen. Er war ja lange auch der Leiter der Wirtschaftsmission, genau wie sein Vater auch, für Luxemburg im Ausland und kennt dadurch auch die Welt, hat eine sehr gute Ausbildung gehabt und er ist eine andere Generation. Er wird vielleicht noch viel mehr ein Großherzog zum Anfassen sein, sage ich jetzt mal etwas salopp.
Und wann hat sich denn das so entwickelt, gerade so dieses Engagement der Groß- oder der Regenten, Regentinnen in Richtung in Sachen Wirtschaft beziehungsweise auch so Schirmherrschaften oder das Tue Gutes und Rede drüber, wann fing das denn hier in Luxemburg damit
mit so an? Schirmherrschaften fing es im Prinzip mehr oder weniger an, schon unter Großherzogin Marie Adelaide, die ja Schirmherrin des, und die Gründerin des Roten Kreuzes zum Beispiel war im Ersten Weltkrieg. Und dann unter Charlotte und Felix ging es dann weiter. Heutzutage ist ja die großherzogliche Familie insgesamt, haben ja Schirmherrschaften übernommen für alle möglichen, vor allem natürlich auch wohltätige Vereine. Das ist ja wichtig, zum Beispiel auch für Behinderte und dergleichen. Natürlich auch im Sport. Großherzog Henri ist ja schon, so wie sein Vater, Mitglied des Olympischen Komitees. Das ist ja auch was ganz Exklusives. Erbgroßherzog Guillaume ist Chefscout der Pfadfinder, auch weltweit für die Pfadfinder mit einer der Führungspersönlichkeiten. Und das sind ja alles wichtige Dinge, auch um die Jugend zu motivieren.
Interessant noch zu erwähnen, also der Großherzog von Luxemburg, das ist ja der einzige Großherzog auf der ganzen Welt, den es überhaupt noch gibt, ne?
Ja.
Und das einzige Großherzogtum, das es überhaupt noch gibt, ne?
Ja.
Einzigartig.
Ja.
Hat es Zukunft? Bleibt es bestehen? Was ist Ihre Prognose?
Also es gab ja immer ab und zu mal Umfragen im Luxemburger Volk und in der Regel ist die Zustimmung ungefähr 70%.
Es ist schon so, dass die meisten halt hinter dem Großherzog dann auch stehen, ne?
Ja, es ist ja auch gerade in so einem kleinen Land was Besonderes. Wenn Luxemburg eine Republik wäre, dann würde irgendein abgedankter Politiker würde dann mal Staatspräsident für ein paar Jahre. Das ist aber dann nichts Außergewöhnliches. Aber wenn der Großherzog kommt, das ist immer etwas Besonderes. Ja, auch in der Luxemburg-Bevölkerung, dann ist immer doch eine gewisse, nicht Ehrfurcht, aber doch ein großer Respekt da vor so einer Persönlichkeit, die ihr Leben dem Land widmet und nicht nur 4 Jahre, sondern irgendwo mal gewählt wird und dann nachher eine hohe Position bekommt. Aber Großherzog ist immer noch, der Großherzog kommt. Das ist was anderes, als wenn ein Politiker kommt.
Also schon auch so eine Identifikationsfigur.
Ja, es ist halt Symbol des Landes, Symbol der Unabhängigkeit. Er vertritt das Land nach außen hin als besondere Persönlichkeit und gut ausgebildet für den Job, ne? Sage ich jetzt mal salopp.
Ja, vielen Dank, Herr Efen, für Ihre Zeit.
Es hat mir Freude gemacht.
Ja, der erste Podcast für Sie, gell?
Der erste Podcast, ja. Ich hoffe, dass ich einigermaßen die Zuhörer damit zufriedenstellen konnte.
Ach, ich denke schon. Also wir sind sehr tief abgetaucht in die luxemburgische Geschichte. Ich habe dazugelernt, dass es nicht Henri heißt, sondern Henri heißt zum Beispiel.
Aber wenn man Henri sagt, ist es nicht kein Fehler.
Aha,
ja.
Okay.
Aber die Luxemburger sind halt, die sprechen Vornamen praktisch deutsch aus. Also Tom nicht auf der Listensilbe wie Französisch, sondern die sagen auch nicht Charles, sondern Charel. Auf Luxemburg, ja. Oder Leute, die an sich Henri heißen, werden oft dann Heng genannt, auf Luxemburgisch. Aha. Aber man sagt nicht Großherzog Heng, das sagt man nicht. Oder ja. Guillaume heißen oft auf dem Land, werden einfach Willi genannt.
Aber interessant, man hätte ja sagen können, man hält Wilhelm mit weiter im Namen. Also dass es sich gewechselt hat nach Guillaume.
Ja,
ne?
Die Luxemburger Standesamtsregister wurden ja bis zum Zweiten Weltkrieg auf Deutsch geführt. Das war die Tradition des 19. Jahrhunderts. Und die Vornamen wurden in der Regel in deutscher Version eingetragen und man hat aber, wenn man dann einen Ausweis wollte, wurde das automatisch französisiert. Also der offizielle Vorname ist immer französisch und nicht auf Deutsch. Das heißt, die Luxemburger sind auch gewohnt, ihren Vornamen Guillaume offiziell zu nennen, aber in der Familie werden sie Willi genannt.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Efen, nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen und wisst jetzt Bescheid, wie Luxemburg entstanden ist, wieso es ein Großherzogtum gibt, wieso es einen Großherzog gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und schreibt mir eine E-Mail über Instagram oder annelisroyalewelt@swr.de. Ich freue mich über Feedback. Dann bis zum nächsten Mal. Wie sagt man in Luxemburg? Tschüss.
Eddie.
Eddie?
Eddie, ja. Gott von Adieu.
Ach was.
Ja.
Okay. Ja. So sagen wir ganz letzteburgisch, sagen Eddie, wir ja. Eddie.
Bis in aller Karriere. Bis zum nächsten Mal. Eddie.
Das war Annelies royale Welt. Für euch vor Ort.
It has been a great pleasure.
Indeed. Eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.